Ja, hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, Folge 201. Sehr, sehr lang ist es her, aber wir sind noch, immer noch wieder da. Und nicht nur ich alleine, sondern auch Konrad.
Hallo Matthias, Unkraut vergeht nicht.
Ja, es ist wirklich lange her. Ich habe vergessen nachzugucken, wie lange, aber es ist bestimmt schon ein Jahr jetzt.
Fast, ich glaube November 2021,
genau. Wow. Ja, es ist viel passiert und es gibt Zeiten, da ist muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Und das ist mir passiert und das habe ich auch getan. Und deswegen gab es hier ganz, ganz lange irgendwie eine Schweigepause. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass ich mich vielleicht so ein bisschen sammeln konnte und mal drüber nachdenken konnte, auf welchen Baustellen, auf welchen Festen ich in Zukunft feiern will. Nee, auf welchen Festen ich fallen will. Ach, ich weiß es auch nicht. Es ist immer ein bisschen schwierig. Alles von allem ein bisschen. Ja, aber der Plan ist, dass wir hier weitermachen und das wäre auch einfach viel zu schade, nach
absolut
seit 2013 hier jetzt irgendwie einfach nach einem Jahr Sendepause den Stecker ganz zu ziehen. Wäre irgendwie doof und ich glaube, es gibt nach wie vor noch so ein paar Themen, über die man reden kann, auch wenn es mittlerweile ja doch den einen oder anderen Podcast gibt, der ganz gut die Lücke auch gefüllt hat, wissentlich oder auch unwissentlich. Da können wir ja nachher noch mal ein oder zwei oder drei Angebote, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, Angebote mal fallen lassen. Ich bin mir nicht sicher, was wir heute genau machen. Ich glaube, was wir mal machen können, ist, wir haben noch so ein bisschen was im Backlog, wie man, glaube ich, modern sagt. Also wir haben noch ein bisschen was auf der Halde, was wir in den kommenden Wochen, würde ich sagen, so sukzessive auch in den Feed mal posten werden. Da ist eine ganze Menge dabei. Da können wir auch gleich nochmal zumindest ganz, ganz kurz zusammenfassend drauf eingehen. So, kurze Unterbrechung an der Stelle. Nachdem wir ohne technische Schwierigkeiten gestartet sind, gab es mal einen ganz kurzen Cut, aber wie mein Opa mal sagte, jede Zwangspause ist auch eine Pause. Was ich ganz gut finde. Genau, ich habe gerade gesagt, dass wir, bevor wir gucken, was demnächst vielleicht noch so im Feed landen könnte, habe ich versucht, mich vorzubereiten auf heute. Und nachdem ich jetzt wirklich ein Jahr oder fast ein Jahr mich auch mit dem Thema ganz, 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 ganz wenig beschäftigt habe und ganz viel an mir vorbeigegangen ist, habe ich versucht sozusagen mal so die Stunde jetzt vor der Aufnahme zu gucken, hey, was sind eigentlich die großen Themen, die in dem zurückliegenden Jahr so passiert sind. Was sind die großen Dinge, die ich verpasst habe? Gibt es irgendwie coole neue Sachen? Und es ist mir aufgefallen, dass es unglaublich schwer ist. Also es gibt mittlerweile ja so ein paar Organisationen, die auch so Newsletter-mäßig, ne, so alle jeden Monat oder sowas was machen, was dann ganz cool ist, um einfach mal drüber zu lesen. Ich glaube, in Deutschland ist es der Helmholtz Open Science Newsletter.
Genau. Sehr
Newsletter.
Aktiv, genau.
Und international ist es, hatte ich, oder was ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu lesen, ist es der Science Council.
Genau, ja.
Die haben nämlich auch einen monatlichen Newsletter und da gibt es immer so ein paar Punkte zu, was ist passiert, was waren so Events, aber auch so eine Reading List, was waren interessante Artikel. Und ich bin halt so vom Mai ungefähr mal durchgegangen und habe geguckt, was sind auch so die Artikel gewesen. Und tatsächlich ist das zwar ein ganz netter Überblick und die Artikel, die da verlinkt sind, sind tatsächlich auch gar nicht so verkehrt, weil nicht alle oder weil ein relativ merklicher Anteil so Opinion Pieces sind. Was ich eigentlich ganz cool finde, ne? Also, weil das so ein bisschen diese Würze reinbringt, ne? Das ist mal nicht so tatsächlich auch wissenschaftlich aufgearbeitet, sondern das Thema auch so ein bisschen pointiert und zugespitzt und ist so ein bisschen wie Björn Brems lesen.
Das wird er gerne hören.
Und tatsächlich ist mir aber aufgefallen, so richtig viel passiert ist aber jetzt auch nicht. Also es sind die großen Themen sind nach wie vor die großen Themen und die kleinen Themen sind nach wie vor die, an denen wir uns schon sozusagen 10 Jahre lang die Zähne wetzen, die Fingernägel wetzen. Und es gibt so, seitdem das Thema so einen sehr starken institutionalisierten Charakter angenommen hat, also mit European Open Science Cloud, mit den UNESCO Open Science Recommendations, also so ein Policy Level erreicht hat und so ein strategisches Gewicht mit sich bringt. Was mir fehlt, sind diese coolen kleinen Projekte, über die man so die letzten 10 Jahre immer mal wieder gestolpert hat, weil es einfach an Individuen gelegen hat, dieses Projekt an sich zu nehmen und mal loszulaufen und so coole Sachen zu machen. Und irgendwie geht's unter und man findet es gar nicht mehr so leicht, oder vielleicht gibt es auch einfach weniger von diesen Early Adoptern, was durchaus auch möglich sein kann und was in dem Fall ja dann sogar fast was Gutes wäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig angekommen ist es halt auch noch nicht.
Matthias, du hast hier mit deinem kurzen Überblick tatsächlich auch eine Expertenmeinung gerade vertreten, die ich mal zitieren möchte, also nicht ganz zitieren, aber zumindest hervorkratzen möchte. Am 30. und 31. August hat die TIB ein Open Science Festival organisiert, das in Hannover stattfand. War sehr schön, das ist auch so komplementär, muss man vielleicht mal diskutieren, so komplementär zur Open Science Conference und zum Open Science Barcamp war das sozusagen mehr Workshop-lastig und auch sehr interaktiv. Da gab es auch ein Panel und eine Keynote und die Keynote war von dem Frank Medima von der Universität Utrecht und er hat genau das gesagt, was du gesagt hast, zumindest den ersten Teil, dass nämlich Open Science mittlerweile in sehr vielen Policy-Papern angekommen ist, sehr High-Level angekommen, ne? UNESCO und solche Sachen, ganz genau, und auch mit vielen Institution tatsächlich aufgenommen wird, viele schreiben eigene Guidelines, Policies und sowas, aber es ist noch nicht wirklich bei den Forschenden angekommen, es ist noch nicht irgendwie in die Kultur übergegangen und es ist noch nicht wirklich breit aufgeschlagen. Es sickert weiterhin langsam rein, aber von dieser wirklich breiten Adaptation sind wir noch entfernt und das hat mich jetzt total daran erinnert, diese Projekte. Da fällt mir, kann ich sogar eins sagen, was mir tatsächlich mit dem Weg laufen ist, gibt es weiterhin, aber das hat gerade tatsächlich an Fokus verloren oder an Gewicht verloren. Diese ganzen Policy-Sachen sind gerade sehr dominant. Man könnte natürlich sagen, okay, zumindest hier in Deutschland hoffen alle so ein bisschen auch auf NFDI, also nationale Forschungsdateninfrastruktur, ein Thema, was wir hier auch in nächster Zeit nochmal heftig anfassen werden. Aber vielleicht ist auch das so ein Punkt, dass die Sachen ein bisschen nach hinten gehen, aber ich habe weiterhin auch welche auf dem Schirm und ich war kürzlich auf einer Mikrobiologie-Konferenz, zu Archaeen letztendlich war das in Frankfurt, wo ich auch zum Thema Open Science so am Ende so ein Gespräch hatte und danach so ein Mixer, das war auch super spannend. Und da haben sich auch ein paar Leute zusammengetan und haben so eine Materialsammlung geschrieben, eine offene Materialsammlung, um da die Protokolle in der Archaeenforschung, also jetzt wird es ein bisschen mikrobiologisch, also bestimmte Art von Mikroorganismen letztendlich, weil es dort innerhalb der Community halt bestimmte Protokolle gibt, wie diese Dinge angezüchtet werden sollen und das ist nicht offen wirklich. Und da haben sich zusammengesetzt und haben das angefangen. Es ist noch sehr, sehr früh, aber solche Projekte gibt es zum Glück noch. Also muss man sagen, ich habe das jetzt nicht quantifiziert, das ist jetzt rein anekdotisch, aber gelegentlich läuft man noch in sowas rein.
Was mir halt so fehlt, ich habe so die üblichen Dinge, wenn du jetzt einen Überblick über ein bestimmtes Thema recherchieren willst, wo fängst du denn an? Üblicherweise doch bei sowas wie YouTube. Guck doch mal, ob es irgendwo einen Konferenzbeitrag gab oder irgendwie ein Video, was halt professionell aufgearbeitet ist, was ein bestimmtes Thema rausstellt. Last year in Open Science. Gibt's nicht. Oder zumindest habe ich keins gefunden, was direkt irgendwie mir ins Auge sprang. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Papern, von Veröffentlichungen, auch aus diesem Jahr schon. Bei diesen UNESCO Open Science Recommendations gab es, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, dieses Jahr so die erste Phase der, wir gucken mal, was daraus geworden ist und wir gucken mal, wo wir wirklich irgendwie Fuß gefasst haben und das Ding auf die Straße bringen konnten. Aber es gibt wirklich ganz, ganz wenig, die so auf so einem generalistischen Level sich zutrauen, mal so eine Einschätzung zu machen, wo stehen wir denn eigentlich? Was ich verstehen kann, was unglaublich schwer ist, ne? weil die Perspektive so unfassbar groß oder so divers ist, was sie wiederum auch wieder groß macht, auch wenn sie dann so facettiert ist, dass es super schwer ist, da so ein Standing zu finden. Und du kannst das Thema, glaube ich, mittlerweile einfach ganz, ganz wenig nur noch diskutieren, ohne diese strategischen Aspekte direkt mitzunehmen und Gefahr zu laufen, immer wieder auf dieses große Gleis zu schwenken. Und das ist halt super schade, finde ich. Weil diese kleinen Treiber sind ja die, die es auch so, jetzt fällt mir das deutsche Wort, relatable machen, die so, wo man den Bezug so direkt herstellen kann. Ne? Und dann gibt es so Artikel, die auch gern pointiert geschrieben werden und die immer noch darum gehen, warum irgendwie das Publikationssystem kaputt ist. Und ich hatte einen gelesen, muss ich mal gucken, ob ich den noch finde, der auch so ein Opinion Piece, was davon oder die Kernaussage war, warum Startups auch nicht in der Lage sind, das wissenschaftliche Publikationssystem zu revolutionieren oder zu disruptieren. Weil irgendwie die Geld, also der Kernaspekt war, glaube ich, wenn ich es richtig überflogen habe, dass die Geldgeber andere sind als die, die dann konsumieren und die Bereitsteller wiederum andere als die Geldgeber. Und ich frage mich so, frag mich dann immer, warum argumentieren wir denn jetzt immer noch an diesem Punkt rum? Wir haben doch schon irgendwie vor 10 Jahren festgestellt, das Ding muss halt einfach. Die Schranken müssen halt einfach weg und das Geld muss halt irgendwie so verteilt werden, dass die, die anbieten, vielleicht sogar durch die, die es konsumieren, irgendwie zumindest teilweise konstitutioniert werden. Konstitutionalisiert? Oh, meine Güte, das ist ein blödes Wort. Das sollte man nicht nehmen.
Ihr wisst, was ihr meint.
Die das halt irgendwie, die da mitwirken. Ja, ne? Dann denke ich mir immer so, aber das ist doch der 120. Artikel dazu, warum das jetzt falsch ist, ist doch irgendwie auch auf der Stelle getreten. Ja. Ich wüsste es aber auch nicht, wie ich es besser machen soll,
zu. Ne? Also ich glaube, das Problem, was du hier beschreibst, ist letztendlich eine Heterogenität, dass die verschiedenen Felder auch diese Aha-Erlebnisse erst noch haben müssen. Und das ist noch immer, ist einfach so, dass da bewegen sich verschiedene Forschungsfelder unterschiedlich, auch verschiedene Policymaker irgendwie anders und müssen dann erst selber durch das Ding durchlaufen und dann das halt vielleicht nochmal niederschreiben. Aber ja, man möchte immer, dass es irgendwie schneller geht und dennoch sieht man sieht Fortschritte in einer gewissen Weise und allein schon, dass wir diese Policy-Dokumente jetzt haben und sowas, ist ja schon ein erster Schritt. Es ist halt nur immer so erschreckend und schade, wenn man sieht, wie lange dieser Kulturwandel dann vonstatten geht, der eigentlich im Kern steht, dass einfach ganz normal ist, dass man die Sachen offen macht und dass man eben nicht noch irgendwie Debatte fährt und erst noch irgendeinen juristischen Streit irgendwie anfangen muss, um dann die eigenen Daten teilen zu dürfen, sondern es einfach machen kann, weil es einfach der Default ist. Ich kenne die Ungeduld.
Ja. Ja, und dann fiel mir noch was auf. Weil dann habe ich mir angeguckt, okay, was ist denn das dominierende Thema in der Technologieblase so über die letzten 2 Jahre vielleicht? Und ganz klar, im Prinzip entweder Web 3 beziehungsweise Blockchain in all seinen Gut and Glory, wie man so schön sagt. Und dann habe ich mich erinnert, dass es 2018 mal so ein so ein Hype gab um Blockchain for Science.
Genau.
Ja, und ich glaube, auch eine Reihe von unseren Kontakten haben da eine ganze Menge auch damals schon angefangen, drüber nachzudenken und zu argumentieren. Ich kann mich dran erinnern, Lambert Heller war mit der TIB früh an dem Thema dran. Sönke Bartling war ganz, ganz früh an dem Thema dran. Aber viel passiert ist seitdem, habe ich das Gefühl, auch nicht. Also diese Hoffnung, die damals gehegt wurde, dass dieses dezentrale System von zur Verfügungstellung und Verbreitung und Vorhaltung von wissenschaftlichen Artefakten, ob es jetzt Paper oder Datensätze oder Kontributoreninformationen oder Autoreninformationen sind, das ist jetzt auch nicht so tiefgreifend schon verankert, wie ich's vielleicht erwartet hätte. Und gerade über die letzten Jahre, 2019, 2020, 2021, ist das Thema gar nicht so stark nach oben geträufelt, wie es in der nicht wissenschaftlichen Technologieblase passiert ist.
Ja, nebenbei auf der 2018er Konferenz habe ich sogar selber einen Vortrag gehalten noch. Da hat mich Sönke ja auch hingebracht und eingeladen und sowas. Und ich denke auch weiter, das Ding hat Potenzial. Das Problem ist halt, dass dieses Web 3.0 oder diese ganze Blockchain-Sachen halt auch gerade so böse verbrannt werden von Leuten, die halt nur wegen des Geldes drin sind. Und und also das ganze Schlagwort Crypto Bros und solche Sachen, das ist einfach so, also da muss ich leider sagen, bin ich froh, dass das nicht zu sehr Einzug reingefunden hat. Da gibt es gute Konzepte. Man muss sich immer vor Augen halten. Und das, vielleicht müssen wir Sönke das mal einladen und das nochmal in seinem aktuellen Stand mal diskutieren. Denn es gibt berechtigte Möglichkeiten, das einzusetzen. Es gibt aber auch total unberechtigte. Und wenn man ein Hammer ist, sieht alles aus wie ein Nagel und versucht dann irgendwie Probleme zu finden zu Lösungen, die man irgendwie hat. Und das ist dann immer der falsche Weg. Dennoch, da gibt es valide Ansätze und da gibt es gute. Und das wird halt leider aufgrund dieser ganzen Kryptoblase, die da enorm aufschlägt, einfach vom Tisch gewischt leider. Also für mich auch mental, muss ich sagen. Muss man einfach aufpassen. Und vielleicht kann man das ein bisschen differenzierter angehen. Und ich stimme dir zu, da sind auch keine Lösungen auf. Jetzt irgendwie parat, die mir jetzt wirklich einfallen, Qualichain oder sowas, eine Art, das ist, glaube ich, da müssen wir mal Lambert vielleicht mal dazu holen. Aber es hält sich sehr in Grenzen für die Versprechen, die da mal gemacht wurden. Ist vielleicht auch einfach dieser Hype-Cycle. Wir sind, glaube ich, noch nicht da angekommen, dass wir wirklich produktive Sachen da sehen. Und das ist, muss man auch sagen, ist rein vom Rechenaufwand, alle solche Sachen, da gibt es viele interessante Probleme mit drin und wahrscheinlich haben wir es deshalb noch nicht hier am Start, weil einfach so einen zentralen Server hinzustellen doch für die meisten Sachen dann doch einfach funktioniert und effizienter ist und weniger Probleme macht als die dann irgendwie dann so eine Blockchain noch irgendwie additiv mit reinbringen.
Ja, ich glaube, das ist so eins der Themen, wo bewusst oder unbewusst die Chance der Technologie gleichzeitig auch das Problem mit sich bringt. Und gerade in dem nicht wissenschaftlichen Blockchain-Bereich und Krypto, insbesondere dem Krypto-Bereich und was da alles läuft, da ist ja dieses mitschwingende Argument der Ressourceneffizienz, der Ressourcennutzung, der klimatischen Aspekte und Langzeitfolgen. Eins, was immer auch das Konterargument mitbringt. Und Blockchain muss ja nicht notwendigerweise in dieselbe Richtung gehen, aber das differenziert mal zu betrachten und mal wirklich ein paar valide Use Cases zu hören oder mal durchzugehen, das wäre wirklich spannend.
Du schneidest gerade ein Thema an, was jetzt natürlich enorm auftritt. Vielleicht sollte man das hier nochmal für die HistorikerInnen, die das hier irgendwann mal hören, irgendwie oder nochmal in Betracht ziehen. Wir schreiben das Jahr 2022, es ist jetzt der 5. Oktober und wir befinden uns in einem, ja, was für ein Zustand ist das eigentlich? Keine Ahnung. Als Anfang des Jahres der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat, hat eine Zeitenwende stattgefunden, muss man ganz klar sagen, und die zieht sich in alle gesellschaftlichen Bereiche rein. Und natürlich haben wir auch gleichzeitig eine schon viel länger andauernde, aber jetzt auch immer bewusstere Klimakrise und jetzt durch diesen Krieg auch eine Energiekrise. Und das zieht sich in der Art und Weise einerseits in die Wissenschaft ein, dass finanzielle Mittel einfach gestrichen werden. Das BMBF hat sehr harsch in den letzten Monaten den Rotstift angesetzt in der Forschung. Teilweise auch stand oder steht der NFDI tatsächlich auch sogar noch so an genauso an einer Klippe. Aber auch dieses Bewusstsein, hey, Energie ist jetzt einfach unglaublich viel teurer geworden. unglaublich viel teurer geworden. Und ich hatte gerade heute unseren Open Science Call wieder, der monatlich stattfindet. Vielleicht auch kleine Einladung, alle, die im ersten Mittwoch des Monats sich zu Open Science unterhalten möchten. Kann man den Link nochmal reinpacken. Das ist von der AG Open Science und DESE und dem German Reproducible Network. Haben wir da einmal um 11 oder um 16 Uhr alternierend die Gespräche. Und da war auch dieses Thema da. Da sind Leute aus Rechenzentren da. Und ein Rechenzentrum ist einfach mal ein riesen Energiefresser. Ja. Und da geht es darum, wie können wir Energie in, sagen wir mal, Insights übersetzen? Und diese Frage steht natürlich im Raum. Wie kann man das gut machen? Wie kann man jetzt hier Effizienz reinbringen? Und ich denke, das ist ein Thema, was jetzt sehr stark aufschlägt. Auch das wurde da diskutiert, diese Problematik oder dieser Vorteil vielleicht auch von Open Science, wenn man Daten eben nicht an 5 Stellen parallel irgendwie rechnet und dann erst später so kompetitiv publiziert. Das, es ist fast ein Imperativ zu denken. Wir müssen jetzt noch offener sein, um genau diese Redundanzen nicht zu haben, sondern effizient Lösungen zu generieren. Und das ist auch ein Ding, da haben wir auch noch ein Panel hier im Köcher, der wahrscheinlich auch bald noch publiziert wird. Ich deute es mal an, wo genau auch dieser Punkt der Fall ist. Wir haben wissenschaftliche Entitäten, wir haben auch kommerzielle Entitäten, die teilweise an gleichen Problemen arbeiten und wo eigentlich, wenn wir jetzt diesen Erdball, auf dem wir uns alle befinden, als das große Spielfeld sehen, in dem wir uns alle befinden, in dem wir alle die gleichen Probleme irgendwie haben, leider nicht ganz alle die gleichen Probleme, aber wo wir gemeinsame globale Probleme haben und wo wir eigentlich gemeinsame Lösungen entwickeln müssten und wo dieses Konkurrierende doch etwas ist, was wir uns vielleicht nicht mehr lange leisten können. Und ja, von daher, jetzt habe ich, dass ich den Bogen hier nicht mehr ganz im Hinterkopf, worauf ich hinaus wollte, aber ich weiß, worauf ich hinaus wollte, aber der Punkt ist halt, dass wir eigentlich mit Open Science hier wieder nochmal eine ganz andere Dimension reinbekommen, beziehungsweise noch ganz neue Begründungen durch diese neuen Krisen haben, die teilweise auch älter sind. Die Klimakrise ist nichts Neues, aber dass hier neue Krisen eigentlich den Vorteil von Open Science nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchten.
Aber auch eine ganz eigene Herausforderung mitbringen, sozusagen an dieses System Open Science selber.
Genau.
Ne, und all seine Akteure. Und wenn du dir anguckst, gerade das Thema Energieverbrauch bei Computerzentren, oftmals ja bei bestimmten Arten von wissenschaftlichen Analysen, die dann auf Supercomputern laufen oder auf Computerclustern laufen, da schwingt immer mit, nicht nur als Opportunitätskosten, sondern auch als so ein Stückchen weit eine moralische Frage. Und gerade bei der Wissenschaft ist das Thema von Ethik, Moral und sozialen Aspekten eins, was im Prinzip in das System eingebaut ist.
Absolut, absolut, ja. Also ich wiederhole mich da immer wieder und ich weiß nicht, vielleicht ist das Bild allen Leuten auch klar, aber ich wiederhole es, weil ich manchmal glaube, dass es nicht der Fall ist. Als Forschender, klar, wollen wir unsere Karriere ausbauen, wollen irgendwie coole Sachen machen, wollen Spaß haben und Wissenschaft ist auch cool, muss man einfach sagen. Aber letztendlich muss man sich vor Augen halten, eigentlich gibt es einen großen Topf, den nennt man Steuer oder sowas, oder es werden Steuern gezahlt. Das heißt, die Allgemeinheit zahlt Geld in einen Topf ein und da wird dann Geld rausgenommen und Forschenden in die Hand gedrückt, um zu sagen, hey, wir haben die und die und die und die Probleme hier. Macht mal was, dass die Probleme weg sind. Sucht mal nach Lösungen. Und das ist eigentlich unser Job. Und ja, da hängen noch viele andere Sachen mit dran, aber das ist eigentlich die Kernaufgabe und das sollte möglichst effizient vonstatten gehen. Und dieser Return of Investment, wenn man das jetzt ganz ökonomisch betrachtet, ist suboptimal und Open Science hat da den Anspruch, und das muss vielleicht auch noch stärker belegt werden, aber hat eigentlich den Anspruch, diesen Return of Investment zu verbessern. Das heißt, Steuerzahlende kriegen mehr für ihren Beitrag und Forschende können mehr Lösungen generieren für den gleichen Input. Also das ist jetzt vielleicht so ganz abstrakt. In diesen Zeiten von Krisen ist das noch sehr viel relevanter. Und da hat man nicht mehr diesen Luxus. Klar, wir sollten, also das heißt nicht, dass wir jetzt auch Ideenfächer oder irgendwelche Sachen, wo kein direkter Nutzen jetzt vielleicht auf der Hand liegt, irgendwie es streichen sollte. Da bin ich ganz dagegen. Aber dass wir diesen Basallevel einfach hochdrehen, indem wir offene Wissenschaft praktizieren, das ist weiterhin wichtiges Credo und jetzt noch viel wichtiger als wahrscheinlich vorher. Hm.
Ja. Also, auch weiterhin noch viel Redebedarf. Also wirklich tatsächlich, in dieser Stunde Vorbereitungszeit, die ich mir genommen hatte, habe ich mehr Fragen entwickelt als Antworten. Und ich bin kein Fremder in diesem System. Ich habe jetzt seit einem Jahr irgendwie mal kurz die Augen zugemacht und nicht zugehört, sozusagen. Aber das ist mir ja alles nicht fremd. Und trotzdem habe ich mehr Fragen als Antworten gefunden. Und ich weiß nicht, ob das was, grundsätzlich würde ich sagen, das ist was Positives, weil es was Wissenschaft immanentes auch ist. Also in dem Moment, wo du dir was anguckst, entwickelst du automatisch mehr Fragen als Antworten, weil Fragen immer auch der Anknüpfungspunkt zum nächsten Schritt sind. Mhm. Ich habe schon irgendwie die Erkenntnis daraus gezogen, okay, unser halb selbsttherapeutischer Ansatz hier ist auf jeden Fall einer, der uns die nächsten Jahre nicht enttäuschen wird.
Ja, ich glaube, ich habe das an dieser Stelle auch schon häufiger gesagt. Je größer die Insel unseres Wissens, desto größer das Ufer unseres Unwissens. Ne? Und dadurch, dass dieses Thema natürlich auch, wie du anfangs gesagt hast, eigentlich so präsent und weit ausgerollt ist, gibt es einfach ganz viele Edges und ganz viele Spezialfälle und ganz viele Communities, die halt dann alle neue Fragen haben für ihre eigenen Sachen und so. Und ja, das ist einfach, das ist ungelöst. Und ich glaube, wir kriegen ohne Probleme nochmal 200 weitere Folgen hier, ohne Probleme dicht und mit spannenden Diskussionen und Fragen beschickt. Also von daher mache ich mir da gar keine Sorge, dass das Thema hier so schnell vom Tisch ist. Also schön, dass auch der Fall wäre. Dann, keine Ahnung, können wir uns dem, Bonsai-Baum anpflanzen und Minigolf spielen widmen oder sowas, keine Ahnung. Okay.
Was wir aber erstmal machen werden, ist, wir haben noch ein bisschen was über die Zeit. Du warst nämlich nicht untätig und ganz im Gegensatz zu mir hast du diverse Veranstaltungen besucht, moderiert, hast teilgenommen und hast bei der einen oder anderen Gelegenheiten einfach auch das Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Und da ist eine ganze Reihe von Sachen entstanden, die wir jetzt in Zukunft dann noch in den Feed versuchen zu bringen.
Genau. Nicht wundern, da sind einige Sachen, die schon ein bisschen länger rumlagen oder liegen. Und das ist, ich glaube, das hat der Sache keinen Abbruch getan. Viele von den Themen, ich erinnere mich noch an viele von denen sehr gut, sind zeitlos und sind immer noch Lösungen, die wahrscheinlich auch vielen von euch vielleicht helfen oder zumindest vielleicht mal Gedankenanstöße geben. Von daher finde ich das gar nicht schlecht. Das ist einfach wie ein guter Wein, lag jetzt ein bisschen länger, aber ich glaube, das tut der Sache keinen Abbruch. Und also finde ich auf jeden Fall spannend, wenn die jetzt dann auch ein bisschen rausstreuen. Aber nicht wundern, wenn da so manche Sachen dann aus der Zeit gegriffen sind und vielleicht ein anderes Datum irgendwie da genannt wird, als es jetzt gerade noch ist, oder ein anderes Jahr genannt wurde, als es jetzt gerade wieder ist.
Aber es sind in der Regel Gespräche mit Personen und das ist ja das, was mir sozusagen in der Vorbereitung ein bisschen gefehlt hat. Diese kleinen Projekte, also was klein nicht im Sinne von klein, sondern klein im Sinne von das, womit sich tatsächlich einzelne Personen oder Personengruppen beschäftigen und dann als ihr Projekt vorantreiben. Und die Perspektive ist halt immer nach wie vor super interessant zu haben und mal das Ohr an die zu legen, die tatsächlich tagtäglich damit umgehen und versuchen, das Thema auch weiterzutreiben.
Genau, also namentlich war das hier das Barcamp Open Science, wo wir noch ein paar Sachen haben und genau solche Gespräche und da sind auch Projekte, wo ich tatsächlich auch noch mal ein paar Leute vor, also noch mal länger vors Mikrofon ganz gern hätte. Also wir machen da ja meistens ein relativ kurzes Wrap-up. Das heißt, Leute schlagen dort Sessions vor und wir greifen dann die Leute, die das initiiert haben, noch mal ab und versuchen so in 5 Minuten ganz grob oder 10 dieses Thema zu umreißen. Und da sind leider dann doch mal so viele spannende Sachen dabei, die man dann eigentlich noch mal im ganz anderen Raum oder mit anderer Zeit eigentlich nochmal nachhaken möchte. Und da habe ich auch noch ein paar Sachen notiert. Da müssen wir nochmal ein paar Leuten mal hinterher laufen und mal fragen, ob man das vertiefen kann. Da bin ich ganz sicher, da kommen auch sehr spannende Gespräche wieder zustande.
Und dann gibt es ein paar Themen, die auf jeden Fall bei uns auch noch ins Haus stehen, aus verschiedenen Gründen. Einer, der natürlich das Themen sind, die dich zum Teil einnehmen, hatten wir gerade schon erwähnt, NFDI ist, glaube ich, was man von einigen Perspektiven angehen kann, was man auch mit einigen unterschiedlichen Personen angehen kann, weil es ja eine ganze Reihe von, sind es Arbeitsgruppen? Gibt oder?
Das sind ganze Konsortien. Das ist Konsortien und dann Sektionen. Das ist wahrscheinlich so das größt organisierteste, was man so in Deutschland alles haben kann, muss man tatsächlich sagen. Das ist also gut, wenn man von den Forschungsgemeinschaften wie Helmholtz oder Max Planck oder sowas absieht. Aber das sind schon riesige Tanker, die dann noch zusammen irgend so ein Ballett zusammen tanzen müssen und oder wollen. Und das macht es enorm spannend. Aber da gehen wir mal im Detail rein, denn genau das, diese Komplexität, die damit reinkommt, ist vielleicht auch, also es hat Vor- und Nachteil auf jeden Fall, aber das ist auf jeden Fall mal sehr spannend betrachtet zu werden.
Ich sehe schon, Open Science bringt tatsächlich so der Reihe nach, und ich glaube, das ist was, worüber wir auch schon mal vor ein paar Jahren geredet haben, seine eigenen Forschungsthemen mit. Konsortialforschung ist sicherlich politisch, aber auch sozialwissenschaftlich ein durchaus interessantes Thema, sich mal anzugucken, wie Themen in solchen großen Konsortien gesetzt werden, wenn es so ein, jetzt hätte ich fast gesagt, libertäres oder liberales Thema wie Open Science angeht, aber im nicht politischen Sinne liberal, wie sich sowas durchsetzt.
Also kann ich nur zustimmen. Das ist auch von der gesamten Dynamik ist das sehr, sehr spannend, und ich bin auch sehr positiv überrascht, wie gut das eigentlich läuft. Aber wäre tatsächlich mal spannend zu sehen, wie man das anders machen könnte und welche Strukturen sich da geben müssen. Es gibt ja auch schon so schöne Visualisierungen, wer damit, also welche Institution da wie eingebunden ist, und da tun sich auch gewisse Sachen auf. Aber ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man das sozialwissenschaftlich nochmal aufarbeiten könnte.
Gibt es da eigentlich Begleitforschung? Also die sich das NFDI selber angucken? Ergebnisse und sowas?
Ja, wüsste ich nicht, aber okay. Also wäre mir nicht bekannt, aber kann man mal rumfragen, ob das jemand macht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das nicht in irgendeiner mittels Masterarbeit erstmal so aufgerissen wird und dann in vielen anderen Promotionen und sowas. Also das ist ein Riesenpotenzial auf jeden Fall. Ja. Das würde ich mal sagen. Aber ich hab nichts auf dem Schirm, wo das konkret gemacht wird. Aber ich bin auch nicht aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich, von daher hat das nicht zu heißen.
Sehen wir noch was am Horizont an großen Themen auf uns zukommen? Also abseits von Veranstaltungen, die natürlich dann jetzt über den Winter und insbesondere dann ab kommenden Februar, März wieder anfangen.
Ja, also ich denke, also gut, wir haben zum einen haben wir noch ein paar ältere Sachen noch rum, die auch mit reinkommen. Von den großen Themen habe ich auch schon angeschnitten. Also ich bin relativ sicher, wir müssen dieses Thema, nennen wir es mal Krisen allgemein, das ist nicht nur der Krieg, sondern daraus resultierende Krisen und Wissenschaft und auch die politischen Spannungen, die daraus entstehen, eigentlich mal vor Augen halten. Denn auch das wurde heute in diesem Open Science Call wieder ein bisschen angerissen. Das ist schon eine Spaltung, die da passiert. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, nachdem die Welt ja doch irgendwie über viele Jahrzehnte doch zusammengewachsen ist, auch wenn es natürlich immer irgendwelche Differenzen gab und solche Sachen, ist das schon ein sehr einschneidendes Ergebnis oder Erlebnis. Und da werden dann auch teilweise kritische Stimmen zum Austausch von Wissenschaftlern. Also wir haben auch einen Boykott von russischer Wissenschaft, muss man ganz klar sagen. Das ist so, nicht Open Science. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest interessant ist. Ich glaube, das fügt natürlich noch ein Level dazu und also sehr vielschichtiges Thema. Aber genau deshalb sollte man das auch mal ansprechen. Und ich habe da Redebedarf, sagen wir es mal so. Ich würde da ganz gerne selber mal das vielleicht auch verbalisieren und mit Leuten, die da vielleicht noch mehr Ahnung und noch mehr Gehirnschmalz reingesteckt haben, gerne mal ansprechen.
Also ich habe das gar nicht so sehr eng verfolgt aus diesem Blickwinkel. Das Einzige, was mir bewusst geworden ist oder was ich mitbekommen habe, ist, dass zumindest der ursprüngliche Ansatzpunkt tatsächlich ja auch dieser Embargo-Gedanke war oder dieser Sanktionsgedanke. Ne? Also im Prinzip auch erstmal kein politisch motivierter Gedanke im Sinne von, das sind jetzt irgendwie schlechte Menschen oder schlechte Wissenschaftler oder sonst was, sondern es war erstmal nur, okay, wir müssen unterbinden, dass hier Gelder in ein System fließen, was anderweitig Gelder dafür aufwendet, hier Verbrechen zu begehen. Völkerrechtliche Verbrechen, aber auch humanitäre Verbrechen zu begehen. Und das so dieser Bestrafungsgedanke war ja der sich sehr schnell manifestiert hat und dann ja auch im Tenor von politischen Maßnahmen waren, die zur gleichen Zeit stattgefunden haben. Ne? Also Handelsembargen, Handelssanktionen, Bewegungsfreiheit sanktioniert von russischen Bürgern etc. Jetzt ist die Frage, was daraus langfristig passiert. Das wäre halt super spannend. Also was auch mit dem wissenschaftlichen System innerhalb dieser Länder, die sanktioniert sind. Das ist ja, wir reden ja nicht nur von Russland, ne? Wir reden ja von einer ganzen Reihe von Ländern, die von Sanktionen betroffen sind und auch potenziell in Zukunft vielleicht sowas als Mittel nochmal riskieren, auf sich zu ziehen. Ja. Also auch wie sich jetzt sozusagen andere Staaten verhalten in den bereits existierenden Krisen und wie sie dazu Stellung ziehen, hat ja politisch, aber auch wirtschaftlich eventuell noch so ein Rattenschwanz an Aktionen, die da nach sich ziehen. China ist ein großes Thema.
Genau, absolut, ja.
Und das war ja schon immer irgendwie schwierig. Ne? China war ja aufgrund seiner Größe und damit natürlich auch seiner der schieren Größe auch des wissenschaftlichen Systems, des akademischen Systems, schon immer so ein, naja, so ein unterschwellig bedrohlicher Koloss, der da im Schatten stand, aber den, wo alle erwartet haben, okay, das ist was uns potenziell überrennt, weil die schiere Anzahl von Publikationen, die in China, aber auch in Indien beispielsweise stattfinden, unser System, gefährdet aus unserer Sicht. Und auch da mal zu gucken, wie sich sowas entwickelt und wo da die Linien sind, die man jetzt auch strategisch angehen kann, wie man solche Systeme entweder voneinander abgrenzt oder zusammenführt. Super spannend, ja.
Absolut. Ich möchte hier was einwerfen, auch hier, ich bin noch nicht ganz drin, das hat Guido heute geschert, also Guido Scherb hat das heute geteilt. Das ist ausgehend aus einem von den Open Science Retreats, die vom ZBW organisiert wurden, ist dann Open Letter entstanden. Open Science should provide support, not impose sanctions, wo genau dieses Thema auch angegangen wird. Vielleicht müssen wir Guido mal einladen. Ich denke, das ist einer von diesen Menschen, die da vielleicht innerhalb dieser Diskussion auch schon mehr Gedanken hatte. Das wäre vielleicht mal ein Punkt. Ich sage das hier mal ganz unverbindlich, weil ich das nicht mit ihm abgesprochen habe. Ich könnte mir vorstellen, er oder vielleicht jemand anderes aus dem Bereich kann sich dazu mal äußern, diesen relativ frischen Letter vielleicht mal kommentieren und vielleicht ja einfach mal diese Punkte, die da auch betrachtet wurden, mal zum Besten geben. Also,
War mir so, dass das im ZPW Open Science Podcast nicht kürzlich sogar geschehen ist?
Die Folge hatte ich ja noch nicht gehört, muss ich sagen. Das können wir darauf verweisen, aber vielleicht können wir ihn natürlich auch selber nochmal anschauen.
Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob dem so ist oder ob ich es irgendwo anders aufgegriffen hatte. Tun wir, falls das da erschienen ist, dann packen wir es auf jeden Fall in die Shownotes. Ansonsten steht natürlich mit einem in einem Gespräch mit Guido sowieso nie was im Wege.
Genau.
Und ich glaube, den Blickwinkel, den die ZBW da hat und den Guido da hat, der ja auch zum Teil so eine ökonomische Perspektive immer mit sich bringt, ist, glaube ich, ganz ganz spannend an der Stelle.
Auf jeden Fall, das lohnt sich auf jeden Fall immer, da mal das Mikrofon unter die Nase zu halten. Genau. Ich sehe es in dem, ich habe es ja gerade überflogen, ich sehe es jetzt aus dem spontan nicht, aber das ist ja, okay. Das hat nichts zu heißen. Genau, ja, nee, also das sind sicher Themen. Also auch NFDI ist natürlich ein Punkt, was wir schon angesprochen haben, aber natürlich auch diese Verknüpfung in das Internationale und diese vielen Initiativen, die an ganz unterschiedlichen Stellen aufpoppen. Also es gibt von Bottom-up und Top-down und diese Verschränkung von diesen Initiativen, das ist, glaube ich, das Interessante und muss man auch fast sagen, auch diese Redundanzen, die dann in gewisser Weise auftreten, wo wahrscheinlich dann ähnliche Sachen mehrmals gemacht werden, ist auch irgendwas, was ein großes Thema ist oder was zumindest ein Thema ist, was ich zumindest sehe und adressiert werden sollte, aber wo ich jetzt auch keine Lösung parat hätte. Außer, dass man mehr drüber spricht und das ist ja unser Job hier.
Das stimmt. Wie machen wir jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also gar nicht so sehr jetzt mit dieser Folge, ja, sondern genau. Ich glaube, wir müssen, es wird sich jetzt zeigen, dass, ob wir, ob und wie, in welchem Rhythmus wir uns ein bisschen eingrooven. Genau. Zwischendurch, wie gesagt, die Folgen, die, die wir noch haben, versuchen wir einfach öffentlich zu machen. Weil da sicherlich noch ein paar ganz interessante Persönlichkeiten und Themen drin stecken. Und dann werden wir sukzessive uns mal den die großen Themen greifen. Sowas wie NFDI wird mit Sicherheit in mehreren Folgen irgendwie Widerhall finden. Genau. Sowas konzentriert in einer Folge zu machen, kann man, glaube ich, auch mal versuchen. Aber da ist, glaube ich, die Komplexität das Größte. Ich glaube, da braucht man irgendwie eine Stunde, um irgendwie durch das Konstrukt in Anführungsstrichen.
Genau.
Zu durchsteigen.
Das wäre der Ansatz. Wir werden erstmal eine Aufschlagsfolge machen, um dieses Konstrukt mal zu umreißen und dann wahrscheinlich einzelne Konsortien mal besuchen und vielleicht auch diese Sektionskonstruktion mal anschauen, was auch immer das da ist. Das ist ein so komplexes Thema, meiner Meinung nach. Und ich sage das als jemand, der doch mittlerweile einen Großteil seiner Zeit oder zumindest einen signifikanten Teil seiner Zeit in Calls zu NFDI verbringt. Das ist ein sehr, 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 sehr spannendes Thema und das würde ich hier gerne beleuchten. Mir fällt nebenbei noch ein anderes Thema ein, was auch noch in die Richtung, auch noch sehr, sehr wichtig ist, was zumindest in meiner Bubble so enorm aufgeschlagen ist und was in gewisser Weise lustig ist. Ich weiß nicht, also auch wenn ich mich natürlich als Bioinformatiker bezeichne und das auch weiterhin bin und auch viele Forschungen mache in der Art, habe ich ja eigentlich meine Denomination meiner Professur ist ja Data and Information Literacy. Und dieses Thema Data Literacy ist gerade gefühlt so am Explodieren überall. Vielleicht ist es meine Blase. Vielleicht will ich gar nicht sagen, dass hier meine Bubble, meine Informationsbubble das so spiegelt. Aber es gab vom BMBF gab es eine große Ausschreibung zu Datenkompetenzzentren, wo einfach diese Data Literacy ganz im Zentrum steht. Auch in der NFDI ist einfach Data Literacy das, also eines der Kernthemen, auch wenn es natürlich um Infrastruktur geht, geht es eigentlich darum, Leute zu befähigen, die Daten zur Hand zu haben, irgendwie Gedanken sinnvoll dafür zu machen. Wir haben an der TH Köln haben wir auch ein eigenes Projekt dazu, das jetzt schon fast am Auslaufen ist, also DALI, Data Literacy Initiative, wo man das schon relativ früh in die Curricula mit einmassieren möchte oder nicht in die Curricula, sondern als sagen wir mal, fakultätsübergreifend das macht. Und da sieht man ganz, ganz vielen Stellen, dass das ein Thema ist, was da ist. Und das würde ich auch sehr gerne beleuchten. Und da gibt es auch super viele Perspektiven und super viele Punkte, die man machen kann. Da könnte man fast schon so eine Miniseries draus machen und das von verschiedensten Sachen angehen. Ein anderes Thema, was mich auch, ja, bitte Matthias, du erstmal.
Ich finde, das ist aber auch so ein sehr dankbares Thema, ne? Weil alles ist Daten. Und ich glaube, das ist wirklich, es gibt niemanden, der das irgendwie in Frage stellt. Und deswegen ist das sowas, was du überall mit reinschreiben kannst. Das soll gar nicht der Wichtigkeit dieses Themas irgendwie oder was von der Wichtigkeit wegnehmen, aber das ist so ein Common Ground Thema. Das ist ein Wunder, dass dieses Konzept von Datenkompetenz, von Data Literacy erst so spät tatsächlich sich so stark manifestiert hat. Ne? Also in dem Moment, wo wir, ich glaube, das hat den, also natürlich hat Technologie da eine Rolle gespielt, aber ich glaube, habe ich das Thema erst richtig auf den Schirm bekommen, als wir über die personelle Seite gesprochen haben. Mhm. Als die ersten Rufe nach Data Stewards und sowas sich dann durchdrangen und man drüber nachgedacht hat, okay, Forschungsdatenmanagement muss man irgendwie machen und Metadaten können nicht nur Forschungsdaten sein, sondern auch Forschungsdaten oder Daten zu Forschungsdaten und alles in dazwischen und wir brauchen jetzt irgendwie das Personal, um uns da durchzuguiden. Und das Personal wurde dann irgendwie sehr schnell, glaube ich, von dem Aspekt der Technologie überholt, weil wir Technologie nehmen können, um uns durch diesen Datenwust zu leiten oder uns zumindest die Stellen aufzuzeigen, bei denen es sinnvoll wäre oder wichtig wäre, hinzugucken. Und jetzt sind wir schon wieder einen Schritt weiter und jetzt gucken wir uns sozusagen die Daten an, die solche Systeme wiederum generieren können, als Mittel dann über Effizienz nachzudenken und über neue Möglichkeiten, noch neue Insights zu generieren und sowas. Mhm. Also es hat mich wirklich überrascht, dass das so spät erst so klar zum Ausdruck kam. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wann dieses Konzept oder wer dieses Konzept überhaupt gecoint, meine Güte, mein Deutsch-Englisch ist jetzt ja, auch fürchterlich. Aber wer dieses Konzept irgendwie ins Leben gerufen hat, weil das muss doch älter sein als irgendwie so die 10 Jahre.
Ist es auch. Also erstmal zum einen, hast du ein paar sehr schöne Punkte angemacht. Also ich würde mal so sagen, die Carpentries sind ja genau sowas. Die wollen dir diese grundsätzlichen Fähigkeiten mitgeben. Das heißt, das ist eine Sache, die schon sehr viel länger existiert. Diese Begrifflichkeit, sei es Data Literacy, man nennt es auch Digital Literacies, und das ist auch alles eine Gemengelage, und da gibt es auch ganz verschiedene Frameworks. Ich habe da ein paar Leute an Hand, die ich, glaube ich, dazu sehr gerne mal einladen würde, die man sehr gut zu solchen Gesprächen nutzen kann, um mal diese Begrifflichkeiten aufzudröseln, diese verschiedenen Frameworks, die da auch existieren, das mal zu diskutieren. Das ist ja so eine basale Literacy, die man haben soll. Das ist so wie Lesen. Also so wie Lesen, oder jeder muss ein bisschen lesen können, ein bisschen Mathematik können und solche Sachen. Das ist Data Literacy in meiner Meinung nach seiner Reinform. Du bist jetzt noch in dieses andere Thema reingegangen, dieses Forschungsdatenmanagement, was einfach nochmal ExpertInnen benötigt, wo dann diese Data Stewards rankommen. Und das ist tatsächlich noch eine neuere Entwicklung. Und dieser Begriff ist ja gar nicht mehr festgezurrt. Und da kann ich auch sagen, haben wir bei ZB Med, haben wir so ein Projekt, das heißt Data Stew, wo es tatsächlich einfach mal geht, um diesen Begriff dieses Data Stewardships mal festzuzurren und zu gucken, wie sind denn da die Ausschreibungen, Ausschreibungen und Stellenprofile und sowas. Das ist auch etwas, was sich einfach ergeben hat. Und ich glaube, aus dieser grundsätzlichen Data Literacy, die Datenmanagement, Daten verstehen, Daten analysieren, Daten kritisch einsortieren und alle solche Sachen eigentlich beinhaltet, dass da dann so spezial, oder wenn man es zuspitzt, dann solche ExpertInnen wie eben Data Studios rauskommen, die für Datenmanagement nötig sind. Man könnte auch sagen, Daten analysieren ist dann ein Data Scientist. Was gibt's noch? Es gibt Data Engineers, ja. Also das ist vielleicht mehr so im Akademischen noch gar nicht so aufgekommen, aber viele große Firmen haben Data Engineers. Und dazwischen ist ein Gradient. Also man fängt von so einer basalen Literacy an, die jeder haben sollte. Und das ist gerade auch eben dieses Bestreben momentan, irgendwie diese Sachen doch möglichst früh in die Curricula mit reinzubringen. Und eben nicht erst, wenn die Leute in der Promotion so feststellen, oh, ich muss ja irgendwie meine Daten managen, sondern das relativ früh in die Sachen zu verankern. Dieses Basale, das muss man haben, um dann daraus dann ExpertInnen zu stricken, um eben Experten zum Beispiel für das Handhaben von Forschungsdaten zu haben, eben Data Stewards und so. Also super spannendes Thema, was auch natürlich total in dieses ganze Open Science mit reinschlägt. Natürlich kommt das mehr aus diesen Fair-Prinzipien, die natürlich, und Open ist nicht fair und fair ist nicht open, sind mehr so zwei Seiten einer Medaille, aber das kommt da genauso rein. Erst wenn du jemanden hast, der die Daten dann fair macht, der dafür sorgt, dass das gut dokumentiert ist, dass die Sachen auffindbar sind, eben, dass alles eben fair ist. Und erst dann hat man ja auch die Möglichkeit, Daten, so wie wir das am Anfang hier vom Gespräch gesagt haben, dann auch nachzunutzen und damit diesen Return of Investment zu erhöhen und das auch wirklich dann offen zu gestalten. Also ganz spannendes Feld und ganz, ganz wichtige Grundlage, aber diese Data Literacy braucht eigentlich jeder, der irgendwie ein Telefon in der Tasche hat, weil er oder sie dann abschätzen kann, was passiert eigentlich gerade damit.
Ich fand übrigens, Data Steward war immer einer der coolsten Begriffe für so ein Berufsbild, weil das sowas Leuchtturmmäßiges hat. Also gar nicht so sehr im Sinne von Elfenbeinturm, sondern tatsächlich im Sinne von Leuchtturm, Licht dahin werfen, wo irgendwie Orientierung notwendig ist. Und ich glaube, es gab relativ früh an der Universität in Delft ein Projekt, was irgendwie Data Stewardship oder sowas hieß, die das sozusagen institutionalisiert haben. Und ich fand diese Rolle des Data Steward ist ja eine interessanterweise vor dem Engineer gewesen, eine, die eigentlich eine Governance-Perspektive hat. Also im Prinzip so einen Disziplinaraspekt mit sich bringt und noch gar nicht so sehr die technische Komponente mit sich brachte, die dann aber sehr, sehr, sehr schnell aufgeholt hat. Und das fand ich immer irgendwie total faszinierend.
Also das ist auch total faszinierend, was sich da ergibt, und diese Debatte braucht man jetzt spezialisierte Data Stewards, die halt irgendwie fachspezifisch, sagen wir mal, für Mikrobiologie oder für was auch immer sind, oder braucht man so GeneralistInnen? Würde ich auch vorschlagen, schnappen wir uns mal ein paar Leute und setzen die vors Mikrofon. Mittlerweile schwimmen ja einige rum, und ich habe bei unserem Konsortium endlich für Microbiota, da habe ich auch eine Person drin, und wir haben, oder beziehungsweise hier bei ZBNet, wir haben noch mehrere im Konsortium, die dann auch zwischen verschiedenen Konsortien hin und her springt. Das ist super spannend, und da müssen wir eigentlich mal eine Handvoll vor das Mikrofon kriegen und uns mit denen unterhalten. Das ist wirklich noch eine Sache, die geprägt wird und wo ich auch glaube, noch nicht das Verständnis bei allen Leuten da ist. Also nicht jede Forschende oder jede Forschende weiß so, okay, hey, ich habe hier Daten, ich habe keine Ahnung, wen könnte ich denn mal fragen? Ah, den oder die Data Steward. Das ist schon noch ein ein Informationsbedarf, glaube ich.
Also in unserer heutigen Zeit von Podcastern, YouTubern und Couch-Potatoes, die von Netflix abhängen, denkt man ja oft ins Episoden. Und tatsächlich denke ich da gerade drüber nach, dass dass sowas, wie würde man sowas nennen, Roles of Open Science oder sowas, tatsächlich ja auch mal eine sinnvolle Reihe sein könnte, weil was macht denn ein Open Science Officer? Was macht denn ein Data Steward eigentlich? Wo sind sozusagen die Aspekte, die konzeptionell zusammenführen müssen in eine Berufsrolle, in der sie dann aber handlungsorientiert arbeiten müssen? Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Dingen, die da noch mit reinspielen würden.
Ja? Also ihr merkt gerade, liebe Zuhörende, wir haben hier gerade so unser Brainstorming angeschmissen und ja, es läuft anscheinend daraus, wir werden hier verschiedene Miniseries oder vielleicht auch Maxi-Series machen, keine Ahnung, genau zu solchen Themen. Also, dass wir Data Literacy oder dass wir eben solche Rollen mal anschauen. NFDI ist gesetztes Thema. Ihr könnt euch freuen. Also, sagen wir so, wir freuen uns schon mal. Mal gucken, ob ihr das auch so seht. Aber ich denke, da kann man auf jeden Fall einige Sachen auch bündeln in einer gewissen Weise oder zusammen oder thematisch zusammenführen. Ob das jetzt dann alles hintereinander rausgeschossen kommt, wollen wir einfach mal nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt sehr viele spannende Themen. Und die unter so einem kleinen Schirm zu setzen, ist ja auch ganz gut, ne? So wie wir das manchmal machen, wenn irgendwie irgendwelche Konferenzen sind, die dann das gemeinsam machen. Aber auch bei den Fellows haben wir das ja auch gemacht. Da haben wir auch nicht immer dann direkt die Leute hintereinander weg angehört, sondern das auch mal so gemacht. Und ich glaube, das ist ein Konzept, was wir hier auch noch mal stärker einfach fahren sollen, um solche Sachen zu machen. Nebenbei, Matthias, ich bin immer auch der Meinung, ich sollte Podcasten viel mehr in meine eigene Lehre einsetzen. Da muss man auch vielleicht noch ein paar Sachen, die dann so dediziert, so kleine Knowledge-Nuggets hier oder Wissens-Nuggets dann zum Besten geben. Und dann kann man da so ein Feed rausbauen. Die Leute können sich das anhören. Aber das ist noch eine andere Sache.
Ja, also Möglichkeiten gibt es mittlerweile genug. Genau. Ich hab jetzt gerade für eine kleine Hochschule was umgesetzt, die im Prinzip das Ganze über Streaming machen. Mhm. Okay. Öffentlich streamen und dann irgendwie die Projekte, die sie streamen, halt direkt bei GitHub posten und sowas. Dadurch aus diesem Trott rauskommen, dass du nur vorgefertigte Veranstaltungen hast. Die machen im Prinzip so eine dynamische Themenfindung über das Semester hinweg und machen dann zu bestimmten Themen Livestreams, auch von Arbeitsgruppen und so weiter durchgeführt sind und geben aber ordentlich Acht darauf, dass die Qualität stimmt, also nehmen dann halt auch in einem Studio auf und haben dann irgendwie so ein technisches System, halten die davor, damit sie irgendwie auch das, was sie auf dem Bildschirm vor sich haben, tatsächlich dann noch in den Stream werfen können, dass also alle, die irgendwie da sich einschalten, sehen können, worüber diskutiert wird, dass sie Sachen ausprobieren können und sowas. Und das führt dann auch so zu ganz, ganz spannenden Community-Effekten, wo sich dann plötzlich Leute zusammenfinden, die das Thema dann irgendwie durch das Semester noch durchtragen und dann plötzlich hast du am Ende des Semesters Projekte, die da rauskommen und sowas. Also das kann eine relativ produktive Dynamik auch entwickeln, wenn man offen für sowas ist und wenn man sowas irgendwie auch versucht, mit der Perspektive der Möglichkeiten, die man heutzutage hat, zu denken. Und da gibt es eine ganze Reihe von spannenden Sachen, die man mal ausprobieren kann. Ne?
Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich hatte ja auch mal hier bei Digi Hoch 3, das ist so der Podcast von der TH Köln, hatte ich auch mal eine Aufnahme oder eine Episode gemacht mit dem Christian zum Thema genau Lehre und Podcast. Das ist muss man fast nochmal, wann war denn das? Das war letztes Jahr im Mai. Das haben wir das hier vielleicht schon mal genannt, aber können wir auch nochmal verlinken. Das ist auf jeden Fall so viel Potenzial, was da alles noch.
Ja, es ist halt immer, die limitierende Komponente ist halt immer ja. Zeit. Ne? Absolut, Zeit und irgendwie Energie, die man auch damit reinstellen kann. Weil tatsächlich, und das ist der große Nachteil, du merkst es den Leuten relativ schnell an, wenn keine Energie mehr dahinter ist. Ja. Also auch wenn die den Kopf nicht bei der Sache haben, also da nehme ich mich gar nicht auf. Ne? Also bei mir merkt man auch, wenn ich den Kopf nicht bei der Sache habe, dann werde ich entweder fahrig. Okay, das passiert mir auch, wenn ich Themen nicht zur Gänze durchdringe oder nur eine halbe Stunde habe vor der Sendung, um mich auf bestimmte Themen vorzubereiten. Aber du merkst es halt ganz, ganz schnell auch an der Art und Weise, wie dann diskutiert wird, wie Sachen dargelegt werden. Und dann verliert sowas ganz, ganz, ganz schnell. Das hast du, glaube ich, auch gehabt in so Präsenzveranstaltungen, aber da ist es, finde ich, nicht so merklich, weil die Maßgabe einer Präsenzveranstaltung immer irgendwie eine andere Tonalität mit sich bringt als so ein Streaming-Konzept oder sowas.
Ja, ich also du sprichst mir aus der Seele, das klingt vielleicht gemein, aber man merkt bei manchen Leuten halt, oder man merkt bei manchen Leuten, dass sie so eine Aufnahme und so eine Veranstaltung mit Herzblut machen und aus intrinsischer Motivation. Man merkt bei manchen, wo das halt nicht der Fall ist. Und dann möchte ich mir einbilden, ich glaube, so wie du das beschrieben hast, auch relativ deutlich. Ja,
das kommt schnell rüber. Weil das auch sowas Subkutanes ist, was du nur bis zu einem bestimmten Punkt selbst steuern kannst, durchgängig steuern kannst. Ne? Klar gibt es Kommunikationsprofis, die ziehen dir das von Anfang bis zum Ende durch. Ja. Noch nicht mal nach einem vorgefertigten Skript, sondern dann frei Schnauze, aber mit einem sehr, sehr hohen professionellen Habitus.
Ja.
Das können aber nicht alle.
Genau.
Und das ist auch gut so. Also das muss auch nicht jeder können. Ganz im Gegenteil. Aber dieser Werkzeugkasten, oder ich würde ihn eigentlich nennen eher als diese Spielbox, die hat genug, die bringt genug Werkzeuge mit, die man ausprobieren kann. Und da gibt es irgendwie für jeden irgendwie das Richtige dabei und mit ein bisschen Begeisterung für die Art und Weise, wie ich Wissen vermitteln kann, findet man da ganz, ganz schnell auch irgendwie Sachen, die man selber mit Leichtigkeit umsetzen kann.
Ja, genau. So, es gibt Formate oder es gibt einfach verschiedene Formate, die man nutzen kann, und da muss man sich vielleicht das raussuchen, was vielleicht einem selber gut passt.
Jo, ja. Ne, ja.
Nee, also ich denke, wenn wir jetzt hier nach vorne blicken, also wir können auch nach hinten blicken, weil da natürlich noch viele Sachen rumliegen, die auch noch spannend sind, aber wenn wir nach vorne blicken, haben wir doch auf jeden Fall doch einiges jetzt hier im Köcher, haben auch schon ein paar Termine angedacht und also Themen angedacht und wir können das hier so als kleinen Teaser nutzen. Also der Blick nach hinten, der Blick nach vorne ist, denke ich, doch beides sehr positiv. Und ja, ich freue mich drauf, dass wir hier wieder beisammen sind. Und ich kann mir auch gut vorstellen, mittlerweile hat man ja doch wieder ein paar auch Veranstaltungen in Präsenz, wo man einfach auch mal so wieder so ein Mikrofon hinstellen kann. Wie gesagt, eins haben wir da auch noch ganz frisch hier rumliegen. Da freue ich mich auch drauf, das wieder einfach machen zu können.
Ja. Jetzt haben wir im Prinzip noch eine Aufgabe vor uns, weil es geht nicht, dass wir eine Folge machen, ohne dass wir einmal Elsevier gebasht haben.
Das muss sein.
Gibt's irgendwas, wo wir direkt eine Ohrfeige gezielt verteilen können, oder müssen wir einfach so aus der Tradition raus? Es gibt doch bestimmt irgendein cooles Tool, was Elsevier aufgekauft hat und kaputt macht jetzt.
Ich muss gerade mal gucken, was in letzter Zeit da wieder aufgeschlagen ist. Es wäre sonst enttäuschend, allein dafür müssen wir dann schon wieder bashen hier.
Es hat sich halt nicht wahnsinnig viel geändert, ne?
Das ist der Punkt. Ich meine, die blocken immer noch bei Deal wie Hulle. Bei dem Tracking-Thema hat sich jetzt auch nicht viel verbessert, meiner Meinung nach. Außer, dass es halt, dass es ja gar nicht so schlimm sei oder so. Es ist einfach weiterhin schlecht.
Ja, das stimmt. Das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist, dass sie osmosis.org gekauft haben. Das kannte ich aber auch bloß, weil es mir in einem Projekt über den Weg gelaufen ist. Das war, glaube ich, ich glaube, das war medizinische Ausbildung.
Ja, verstehst du.
Für Pflegekräfte, genau. Und die hatten im Prinzip so einen Ansatz des evidenzbasierten Lernens und hatten ein paar ganz nette Konzepte, wie man sowas sozusagen auf andere Schultern stellen kann, weil den stetig wachsenden Bedarf an Pflegekräften, insbesondere natürlich auch getriggert durch die Herausforderungen an das Pflegesystem, die durch Covid-19 irgendwie mit sich kamen, ganz gut gemacht haben. Und da hat, Elsevier, glaube ich, mal zugeschlagen, weil sie auch das ohnehin gerade auf dem Schirm hatten und diverse andere Sachen gekauft hatten. Ich glaube, sie hatten noch 3D4 gekauft, das was so ein Simulations und so ein Unternehmen war, was Augmented Reality, Virtual Reality Simulationen für Schwesternausbildung oder auch Pflegekraftausbildung.
Ist auch sowas in Ordnung.
Genau, okay. Ist auch alles irgendwie sowas in dem Dreh. Also da gab's mal wieder eine nette kleine Einkaufstour. Hat jetzt mit Open Science nicht viel zu tun, glaube ich, aber Herrschaftszeiten in Mangel anderer konkreter.
Aus Tradition einfach sozusagen.
Genau, das muss jetzt einfach, ja.
Ja, ja. Genau, wir werden auch auf die Sachen nicht verlinken, explizit.
Nein.
Genau. Nee, aber das war doch schön und jetzt gucken wir einfach mal, was in nächster Zeit rausfällt und wie gesagt, totgesagte leben länger und ihr müsst jetzt hier wieder den Podcatcher wieder anschmeißen und da werden bald ein paar schöne Sachen bei euch landen und ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen würde mal sagen, Matthias, natürlich kann man immer auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben ein Thema, was vielleicht spannend wäre, wollen wir uns nicht mal unterhalten. Das ist natürlich auch weiterhin eine Möglichkeit, hier ins Gespräch zu kommen.
Ja, und das werden wir wieder regelmäßiger, wie gesagt. Ich will jetzt nicht vollmundig sagen, we're back, but ihr rechnet damit, von uns zu hören. Das klingt aber sehr nach Steuerberater. Weiß es auch nicht so genau, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, aber wir kommen.
Genau. Ja, wunderbar. Dann erstmal ganz herzlichen Dank wieder für das Gespräch, Matthias, wie immer, wunderbar und auch, also ich fühle mich nicht eingerostet, das war jetzt doch sehr, sehr galant, einfach wieder in den alten Modus gesprungen und freuen wir uns so auf die zukünftigen Folgen wieder.
Ja, wenn man sich sozusagen im Zentrum des Mäanderns positioniert, dann hat man nach links wie nach rechts gleichermaßen viel Platz und damit ist die Positionierung von wir sind noch in der alten Rolle wohl zufrieden, relativ einfach, aber ja, wir hatten ja nie den Anspruch, hier von 0 auf 100 jedes Argument von Anfang bis zum Ende vordurchdacht darlegen zu können. Insofern, viele Ideen entstehen, wenn man sie formuliert und dann entstehen sie erst in einer Form, dass man sie selber begreift.
Genau.
Insofern, ja. Lass uns den Deckel drauf tun.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls jemand bis zum Ende gekommen ist, wir hören uns beim nächsten Mal. An der Stelle dann allen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Macht es gut. Tschüss.
Bis dann.